Es ist wirklich ein wunderschöner Ort, nicht nur von der Gegend, sondern auch von der Energie, von der Schwingung. Ich glaube, jeder und jede, der da hinkommt, spürt es sofort. Also was mich ganz sicher sehr stark geprägt hat, war zuerst das Leben im Armenviertel. Ich glaube, es sind kleine Dinge, große Dinge, schnelle Dinge, langsame Dinge, aber es ist so wie eine gewisse Grundhaltung. Es kommt schon gut. Es gehört sowas zum Alltag dazu. Es ist so natürlich, dass man gar nicht spirituell sein kann. Ja, jetzt bin ich hier und jetzt bin ich hier und jetzt bin ich hier. So, das ist alles. Also.
Theo Lounge. Gespräche über Gegenwart. Jenseits von Glaube oder Unglaube. RevLab. Hallo, hier ist wieder die Theo Lounge, ein RevLab-Podcast zur spirituellen Gegenwart. Wir gehen in die Tiefe und blicken zugleich über den Tellerrand. Ich bin Johanna Di Blasi, Kulturjournalistin und durchlässig für unterschiedliche spirituelle Funken der Gegenwart. Heute geht's um ein Thema, das buchstäblich auf der Straße liegt, das man aber auch leicht übersehen kann. Vor allem, wenn man volle Terminkalender hat oder sonst einen etwas ablenkt, nämlich Spiritualität im Alltag. Wie geht das, spirituell zu leben? Welche Haltung zum Leben ist die Voraussetzung? Ich möchte das mit meinem heutigen Gast kulturübergreifend anschauen, dem reformierten Theologen Andreas Nofer. Hallo Andreas.
Hallo.
Am Ende unserer 30 Minuten wirst du uns verraten, was momentan so deine wichtigste spirituelle Übung ist.
Okay, ich versuch's.
Und davor möchte ich von dir erfahren, wie prägend diese Lateinamerika-Aufenthalte für dich waren und wie sehr das noch heute inspiriert, was du machst.
Ich glaube, so Dinge weiß man, oder ich weiß es von mir gar nicht so ganz genau, weil ich mich ja nicht die ganze Zeit analysiere, aber ich denke, es war extrem prägend und prägt mich bis heute durch und durch.
Ich darf dich kurz vorstellen, und zwar hat neulich im Januar diesen Jahres die Berner Zeitung einen Beitrag über dich veröffentlicht und da stand dann: Pfarrer an der Heiliggeistkirche in Bern setzt sich für Benachteiligte ein und exponiert sich damit. Nofer engagiert sich besonders für Geflüchtete und gründete das Solidaritätsnetz Ostschweiz. Er ist geprägt von der Befreiungstheologie, die ihre Wurzeln in Lateinamerika hat. Mhm. Und er findet, eine spiritualisierte Gesellschaft bleibt wichtig, auch wenn Kirchen unter Mitgliederschwund leiden.
Genau.
Und neu, seit kurzem, bist du der theologische Leiter von Kloster Kappel. Das, ich glaube, das kann man so sagen, ist eine spirituelle Oase, im Zürcher Hinterland gelegen.
Mhm. Oder Zürcher Vorderland, wie du willst.
Okay, so oberhalb des Zürichsees, hinten in den Hügeln, wunderschön gelegen. Ein ehemaliges Zisterzienserkloster. Und es wirkt so ein bisschen, als hätten die Mönche die Schlüssel abgegeben an die Reformatoren, sprich Huldreich Zwingli und seine Leute. Und als wäre, da hat sich was bewahrt aus der Vergangenheit, ein spiritueller Geist. Man muss aber auch dazu sagen, es ist so eine Schönheit im Schlaf, ein bisschen ein Dornröschenschlaf.
Es ist wirklich ein wunderschöner Ort, nicht nur von der Gegend, sondern auch von der Energie, von der Schwingung. Ich glaube, jeder und jede, der da hinkommt, spürt es sofort. Die Architektur ist wohl überlegt, wie die Zisterzienser das gemacht haben. Und ich denke, man spürt, die Architektur spricht und bringt auch göttliche Schwingung in diesen Raum, die völlig zeitlos ist. Und daher kann ich das total gut nachvollziehen, dass du denkst, die haben jetzt gerade die Schlüssel überreicht. Übrigens, die haben ja die Schlüssel gar nicht so richtig überreicht. Das finde ich auch wahnsinnig spannend, auch spirituell. Die haben ja am letzten Mittwoch vor 500 Jahren, das ist jetzt gleich so ein Riesenjubiläum, finde ich wenigstens, haben sie ja selber die Bilder aus ihrer Kirche weggenommen. Sie machten das langsam, sie machten das behutsam. Sie haben ein halbes Jahr später die letzte Messe gefeiert und sie haben dann das Kloster der Stadt Zürich schon übergeben, aber sie wohnten da weiter. Und bis, ich habe jetzt das ein bisschen so gesehen, mindestens bis 1690 sagten die immer, wir sind das Kloster Kappel. Die haben nicht, das war weiterhin ein Kloster, die haben weiterhin sich Zisterzienser genannt, sie haben das Wappen immer dahin gemalt, auch auf den reformierten Taufstein, aber sie waren halt reformiert. Das war für sie nicht so ein krasser Bruch, wie wir das, glaube ich, heute so lesen. Ich glaube, es war für sie ein Übergang in eine andere Art, spirituell zu sein.
Es waren Aufbrüche, riesige Aufbrüche in der damaligen Zeit mit viel Hoffnung verbunden. Solche Aufbrüche wünschen wir uns heute auch. Ich habe übrigens einmal eine Nacht bei euch im Dormitorium der Mönche verbracht. Das war ein bisschen eine Verlegenheit. Und zwar war eine sogenannte Klosternacht, wo verschiedene spirituelle Veranstaltungen die ganze Nacht durchgehen. Und ich habe aber gemerkt, ich bin wahnsinnig müde geworden. Und dieses Dormitorium ist ja heute eher wie es wird verschieden genutzt, für zum Beispiel auch für Yoga. Ich habe mich da auf eine Yogamatte in den sonst ja leeren Raum hingelegt und ganz gut geschlafen. Und spannend finde ich da noch, da gibt's so eine steile Treppe, die führt direkt in die Kirche. Das heißt, wenn die Mönche zur Laudes gegangen sind, stelle ich mir vor, sind die so schlaftrunken, diese fast schon Hühnerstiege darunter gegangen und haben ihren morgendlichen Gottesdienst gefeiert. Ich muss zu meiner Ehrenrettung sagen, um 5 war ich dann wieder hellwach und war noch in der Dämmerung in dem wunderschönen Kreuzgang beim spirituellen Tanz.
Ich finde das ja einer der meiner Lieblingsorte, gerade dieses Dormitorium und diese Treppe. Es ist nicht nur wie im Harry Potter Film, wo man so über die Hintertreppe gleich direkt in die Kirche hineinkommt. Ich finde auch, es bringt zum Ausdruck, was die gesucht haben. Und ich glaube, was auch heute sehr viele Menschen suchen, ist, wie schaffe ich einen direkten Zugang zum Göttlichen? Wie komme ich möglichst ohne Umwege zu mir selbst oder zu dem, was größer ist als ich?
Nun, lieber Andreas, du weißt, ich brenne darauf, jetzt zu verstehen, welche Prägung du, ich glaube schon als Student, jetzt aus dieser anderen Welt erfahren hast. Ich war selber, ich hatte das Glück, letzten Herbst das erste Mal nach Lateinamerika zu gehen. Kurz nur, ich war in Brasilien und ich war wirklich überwältigt von der Art, wie Spiritualität da auf der Straße liegt. Und ich habe ja versprochen, dass wir heute darüber sprechen, über eine alltäglich, eine elegant und wie en passant gelebte Spiritualität. Also, lieber Andreas, erzähl mir über deine Prägungen.
Also, was mich ganz sicher sehr stark geprägt hat, war zuerst das Leben im Armenviertel. Auf der einen Seite war ich ganz geschockt über die enorme Armut, diese schreiende Armut. Ich war auch geschockt über die Gewalt, die ich da gesehen und gehört habe. Ich habe noch nie so viel Gewalt erlebt in so kurzer Zeit, in wenigen Tagen, als ich da angekommen bin. Und auf der anderen Seite, also das war auch ein Armenviertel, wo sehr viel Kriminalität ist, sehr viel, fast alle sind Diebe, fast alle leben aus krummen Geschäften. Nicht alle, aber viele.
Andreas, darf ich kurz einhaken? Ich habe ja in Rio die Gelegenheit gehabt, Rosinha zu besuchen, tatsächlich die Favela dort. Mhm. Muss man sich das für die argentinischen Verhältnisse auch so in etwa vorstellen wie diese Favelas?
Es ist sehr ähnlich. In Rio de Janeiro sind die Favelas oben an den Hügeln. Im Amazonas sind die Favelas ganz am Fluss. Dort ist es am ärmsten und dort, wo ich gelebt habe, sind die meisten Favelas sind so in Amazonien. Das sind alles Pfahlbauten. Es sind so Stege, wo man zum Haus kommt. Die sind sehr, sehr wackelig, weil sie halt alt sind und immer auch wieder ein bisschen zusammenbrechen. Das hat was Malerisches, aber eben auch etwas sehr Armes.
Und da hast du gelebt?
Da habe ich gewohnt, ja, genau.
Wie lange?
Ein Jahr. Weil ich da zusammen mit einem Clown, wir haben da mit Kindern gearbeitet und es gab auch ein Programm für Frauen. Dann sind die Frauen gekommen, ich habe vor allem mit dem Clown zusammen Theater gemacht, viel mit den Nachbarn gesprochen. Ein wichtiges Erlebnis war für mich, die eine Nachbarin wohnte noch mehr zum Fluss hin. Den Fluss musst du dir so vorstellen, man ist fast wie das Meer. Der Fluss ist so groß und so breit. Und sie hatte nur eine kleine so Bretterwand zum Steg hin. Und auf den Seiten und gegen vorne war einfach offen, gar nichts. Und da hat sie gelebt mit ihrem Bruder. Der ist behindert, kann nicht sprechen, nicht gehen, nicht sitzen. Er liegt einfach immer da, hat auch keine Kleider. Und man muss ihm das Essen so reingeben. Ganz, ganz stark behindert. Ja, mit ihr habe ich so gesprochen. Wir saßen da auf der Bank vor dem Haus. Es sieht eigentlich toll aus, weil man es auf den Fluss sieht. Und dann sagt sie so zu mir, ja, Andreas, ich finde das mega cool, dass ihr hier seid mit der Kirche und so. Das Haus war von der lutherischen Gemeinde, also die Hütte. Aber weißt du was? Ich finde, ihr solltet euch eigentlich eher um die Armen kümmern und nicht um uns. Und ich war so, also, wie bitte? Also noch, wie soll ich sagen, bedürftiger als du, das kann man ja gar nicht sein. Sie hat auch keine Arbeit. Also sie muss das Essen immer zusammen betteln. Ich wusste gar nicht, was sagen. Wir haben uns weiter unterhalten und da habe ich zum ersten Mal verstanden, die Menschen fühlen sich nicht immer so, wie ich das sehe. Diese Dame war glücklich mit ihrem Leben. Sie war sehr zufrieden und sie hat auch eine extreme Ruhe ausgestrahlt. Und das habe ich halt dann schon stark erfahren in diesem Armenviertel. Man kennt sich sehr gut. Es ist so halt wie ein Dorf. Nicht ganz so, wie ich es kennengelernt habe in der Schweiz, dass man hinter dem Tennistor wieder gleich verschwindet. Man spricht sehr offen, sehr viel miteinander. Und auf das Thema Spiritualität, wo du hinaus möchtest, das gehört sowas zum Alltag dazu. Es ist so natürlich, dass man gar nicht spirituell sein kann. Es gibt ein anderes Beispiel. Ich mache einen kleinen Besuch, vielleicht nach 4 Tagen. Bin bei einer Familie. Als erstes bekommt man immer Wasser. Ein Haus, das kein Wasser anbietet, ist ein sehr ungastfreundliches Haus. Und so nach 10 Minuten sagt die Mutter, und ganz viele Kinder sind noch da, und Cousins, Cousinen, kannst du jetzt mal bitte für uns beten? Also du bist ja von der Kirche, wieso kommst du zu uns und betest nicht? Was fällt dir eigentlich ein? Ich war ein Student, ich wusste nicht so richtig, wie man betet, und es war eines der ersten Male, wo ich so für ein ganzes Haus ein Gebet sprechen musste, sogar in einer Sprache, die ich gar nicht kenne. Es hat mich wirklich geprägt.
Du hast davon gesprochen, als du dieses erste Beispiel geschildert hast von dieser Dame am Fluss, von einer gewissen Haltung. Einer Haltung, wie hast du es gesagt, der großen Gelassenheit, Zufriedenheit auch. Hilft uns das weiter bei diesem Versuch zu verstehen, wie Spiritualität das Leben durchdringen kann?
Unbedingt. Also Gelassenheit finde ich eines der Schlüsselworte. Und auf Portugiesisch heißt das «O jeitinho de viver». Und übersetzt heißt das «O jeitinho», es ist so wie die Kunst des Lebens oder die kleinen Dinge, die das Leben leben. Nein, das tönt komisch. Ich kann es nicht richtig übersetzen. Es ist «O jeitinho» ist eine kleine Sache, die mir hilft zu leben. Oder es ist so die Überlebenskunst. Ich arrangiere mich immer, egal wie meine Situation ist, damit ich zufrieden bin. Und auch wenn ich überhaupt nichts habe, wirklich nichts, wir können uns das gar nicht vorstellen, glaube ich. O jeitinho ist, irgendwer bringt mir schon Essen. Ich muss mich weder aufregen noch nervös werden. Das kommt dann schon gut.
Also die Lebenskunst hier wäre zu verstehen, dass das Glück sich aus den kleinen Dingen zusammensetzt. Also einem frischen Wasser, das ich trinken kann, einer Frucht, die mir schmeckt, oder dem Enkelkind, das vorbeikommt. Kann man es so sagen vielleicht? Das Glück setzt sich aus kleinen Dingen zusammen?
Ich glaube, es sind kleine Dinge, große Dinge, schnelle Dinge, langsame Dinge, aber es ist so wie eine gewisse Grundhaltung. Was ich jetzt am Schluss gesagt habe, ist vielleicht am nächsten, es kommt schon gut. Es ist so wie ein Grundvertrauen, ich muss mich nicht so krass kümmern und ich muss mich auch nicht so krass irgendwie immer anstrengen, weil es kommt dann schon und es ist dann gut, wie es ist.
Grundvertrauen, mir gefällt ja diese Übersetzung von Pistis, dem griechischen Pistis, das kommt sehr häufig im Neuen Testament vor und wird fast immer mit Glauben übersetzt, aber möglich wäre auch Vertrauen. Mhm. Und das ist wie so ein Grundvertrauen. Mhm.
Es ist ein Grundvertrauen und es ist gleichzeitig auch aber das Akzeptieren, dass das, was jetzt ist, das ist, was es jetzt ist und es ist gut. Ich muss nicht immer noch etwas Besseres erwarten oder ich muss auch nicht immer nur jammern, was jetzt nicht toll ist und noch besser sein könnte, sondern ich schaue eher darauf, ja, jetzt bin ich hier und jetzt bin ich hier und jetzt bin ich hier. So, das ist alles. Also.
Und wenn ich krank werde und habe dann aber keine Absicherung, kommt das doch ins Rutschen.
Ja, natürlich, klar. Also, und es ist ja nicht so, dass die Menschen sich nicht kümmern. Sie kümmern sich, sie organisieren, aber die Grundhaltung hat so wie ein tiefes Vertrauen, wie du sagst, oder eine Zufriedenheit und auch natürlich ein Getragensein von den anderen. Wenn jemand krank ist, geht man sofort hin. Und man wäscht, man gibt zu trinken, man bringt zu essen, man betet, man singt. Und das ist mein anderes Beispiel ist, ich bin irgendwie am dritten Tag da, kann gar noch nicht so gut Portugiesisch. Da kommt so ein Kinder, ganz, ganz herzige kleine Kinder. Ich mache dann einen Besuch und möchte so meine Wertschätzung zeigen und sage, du hast aber so einen schönen Farbstift. Sie hat genau einen Farbstift und ein Blatt. Und sie sagt mir, ich schenke ihn dir, weil er dir gefällt. Sie gibt mir ihren einzigen Farbstift, das ist so, wow, nein, ich will den gar nicht, aber ich habe keine Chance, sie hat ihn mir geschenkt.
Das ist ein Riesenreichtum eigentlich, den sie geschenkt hat.
Sie hat einfach gesehen, das gefällt ihm, deshalb schenke ich ihm das, weil es ihm gefällt. Ich brauche es jetzt nicht mehr. Dabei, sie hat dann keinen mehr.
Und wie sieht es mit der Angst aus? Also wenn man uns heute hier in unserem Umfeld, Mitteleuropa, Deutschland, Österreich, Schweiz, sind viele unserer HörerInnen umschauen. Es ist viel Angst, Krisenangst, Frage, wie wird es morgen? Zukunftsforscher sagen uns, dass gerade jüngere Menschen da gar nicht mehr, viele gar nicht mehr einen Platz für sich in der Zukunft sehen können. Wenn wir das Angstthema jetzt nochmal mit dieser lateinamerikanischen Folie anschauen, was kannst du dazu sagen?
Das gibt es natürlich auch. Sehr viele Leute haben große Angst, haben Überlebensangst. Natürlich, selbstverständlich. Und es gibt so viele verschiedene Menschen und Gruppen in Brasilien wie bei uns auch. Es ist nicht alles gleich. Das waren jetzt einfach so Erfahrungen, die in den ersten 2-3 Wochen so als junger Student für mich prägend waren, weil ich das halt so erlebt habe. Aber natürlich haben sehr, sehr viele Menschen Angst. Sie haben auch Grund, Angst zu haben.
Lieber Andreas, eingangs habe ich ja schon angedeutet, dass du ein Theologe bist, der politisch sehr engagiert ist, sehr aktiv, mutig auch. Wie bringst du denn das für dich zusammen, diese spirituelle Grundhaltung und den politischen Aktivismus?
Natürlich wächst das eine aus dem anderen. Das eine ist ohne das andere für mich persönlich jetzt gar nicht möglich. Ich äußere mich ja nicht zu gesellschaftspolitischen oder sogar zu politischen Fragen jetzt als Kandidat von einer Partei oder sowas oder als regierender Mensch. Ich mache das aus meinem Glauben heraus oder weil ich sehe, das ist nicht vereinbar mit dem, was wir leben möchten, wie wir leben möchten. Und dann hat die Kirche meiner Meinung nach, auch die Theologie, den Auftrag, sich zu positionieren und zwar fast immer oder ich glaube eigentlich immer, aus der Perspektive von jenen, die unter die Räder kommen.
Und wie nimmst du das momentan in der Schweiz wahr? Nimmt unsere Kirche diese Herausforderung, diese Aufgabe wahr?
Ich finde sehr oft schon, nicht ganz immer, Manchmal ist sie ein bisschen ängstlich. Manchmal sagen halt die einen Leute, die in diesen Parlamenten sitzen und so, ja, wenn ihr euch noch einmal äußert, dann streichen wir euch die Kirchensteuer von den Firmen und so. Und dann finde ich, ja, also wir sind ja nicht Kirche, damit wir eure Steuern bekommen. Also das ist ja nicht, ja, natürlich brauchen wir Steuern, natürlich brauchen wir Geld, aber das, wie soll ich sagen, wenn das der Grund wäre, nichts mehr zu sagen, dann müssen wir gar nichts mehr sagen. Also das ist wie ein bisschen, das ist mir zu banal.
Um Argentinien noch weiter im Blick zu behalten, von da kommt ja gerade ein Papst, der aktuelle katholische Papst Franziskus, und ein Regierungschef, der für viele nicht nur Trump-Amerika, sondern auch in Europa rechte Kreise jetzt wie ein Vorbild ist, nämlich Javier Milei, Anarchokapitalist. Also da haben wir wirklich wie zwei ganz so verschiedene Perspektiven. Wie nimmst du das wahr und wie sehr sorgst du dich auch darum, was jetzt bei uns sich auch bewegt?
So jemand wie Milei ist natürlich eine Katastrophe für die Menschen, für eine ganze Gesellschaft. Ich kenne es jetzt noch viel besser von Bolsonaro in Brasilien, als der gewählt wurde. Da habe ich irgendwie 3 Wochen nicht mehr schlafen können. Natürlich kann man in Brasilien auch eine extrem manipulierte Spiritualität beobachten. Leute werden gesteuert via die Kirche, via ihren eigenen Glauben. Und es ist, also ein Blinder sieht, dass die Menschen manipuliert werden. Diese Gefahr sehe ich bei uns nicht so stark, weil bei uns die Rechte und auch die Rechtsextreme niemals so stark religiöse und spirituelle Inhalte an ein politisches Programm knüpft, wie das in Lateinamerika oder in Nordamerika gerade passiert. Diese ganzen Schulen aus den USA, die hinter dem Trump-Regime stehen, die sehe ich bei uns nicht, oder sie haben nur aus meiner Sicht wenig Einfluss auf europäische politische rechte Diskurse.
Was wir da sehen, ist ja geradezu eine Janusköpfigkeit der Spiritualität. Du hast ja gerade angedeutet auch, dass gerade über die spirituelle Schiene, über die religiöse Schiene der Einfluss genommen wird.
Sehr krass, ja. Und sehr groß und sehr, sehr besorgniserregend. Ich finde, das ist ich habe das immer so erlebt, als ich Pfarrer war in Brasilien. Es ist jetzt nicht ein Problem der anderen, sondern von mir, weil ich nicht genügend klar und deutlich sagen kann, wie gesunde Spiritualität, wie lebensfördernder Glaube sein könnte. Die anderen haben das offenbar besser kommunizieren können als jetzt wir.
Meinst du die evangelikalen Kirchen?
Ja, die meisten sind evangelikale, aber nicht nur.
Die haben natürlich gerade in den armen Vierteln auch ihre Funktion, wo viel Drogen, viel Alkohol ist, und die gehen da rein und predigen die Abstinenz, und für viele ist das ja auch eine rettende Botschaft.
Das ist teilweise so. Das ist niemals so, das ganze Armenviertel. Und wenn jemand sich aus einer Sucht befreien kann via zum Beispiel eine ganz, ganz fromme Kirche, dagegen habe ich überhaupt nichts einzuwenden. Ich habe auch mit vielen Pastoren aus solchen Gemeinden zusammengearbeitet. Das funktioniert, das klappt gut. Es gibt aber in diesen evangelikalen Kreisen von Brasilien, genauso wie in den USA, nicht nur Arme. Es gibt auch super Millionäre und es gibt auch eine ganz große Mittelklasse, diese Prosperity Theology lebt und die das promotet und die sich daran auch bereichert in sehr großem Maße.
Andreas, verrate uns, wie jetzt nun diese Prägungen, die du mitbringst, wie du die fruchtbar machst in deiner Tätigkeit in der Schweiz und nun auch in diesem spirituellen Begegnungsort in Klosterkappel.
Ich glaube, es hat wirklich sehr viel zu tun mit einer gewissen Gelassenheit, auch mit einer gewissen Lebensfreude oder mit einem Moment des Zuwartens, Zuhörens, Zuschauens. Ich glaube, das ist nicht nur von Lateinamerika, das gibt es wahrscheinlich in ganz vielen Orten, wahrscheinlich bei uns selber auch. Ich habe es einfach dort stark erfahren, vielleicht auch, weil ich gerade in dem Alter war. Jetzt im Kloster Kappel genieße ich es, zu entdecken, eben zuzuhören, zuzuschauen, kennenzulernen und daraus vielleicht neue Ideen, neue Projekte zu knüpfen, zu entwickeln, zu fantasieren.
Diese Ruhe strahlst du aus, diese Seelenruhe. Und ich bewundere dich sehr auch für deine politische Tätigkeit in der Kirche. Ich würde gern noch wissen, wir nähern uns bald dem Ende. Sag noch mal was zu diesem, der Art zu beten, die du da in Lateinamerika kennengelernt hast. Und ja, und wie hältst du das heute?
Das eine ist, nach dem Lateinamerika-Aufenthalt habe ich immer sehr stark betont, beten können alle, auch mit Worten. Das muss man aber ein bisschen üben. Man muss Gebete nicht ablesen, man betet sie mit dem Herzen. Und mit Jugendlichen zum Beispiel habe ich an allen Stellen das auch ein bisschen so geübt. Das tönt so leicht evangelikal und leicht fromm, aber ich finde, es ist nicht so schwierig, so eine Poesie des Alltags oder eine poetische Sprache des Alltags zu finden, wo man relativ schnell und relativ einfach ein Gebet wirklich formulieren und sprechen kann, wenn das jemand wünscht. Aber für mich heißt Beten auch zum Beispiel, ich gehe beim Kloster in den, es gibt einen Hühnerhof und ich miste die Hühner. Weil das hat etwas Repetitives und diese Geräusche von den Hühnern, finde ich, für mich hat das viel Spiritualität. Oder letzten Freitag war ich im Garten, habe da geholfen, das fand ich auch spirituell. Oder ich finde, eine spirituelle Übung ist für mich, im Zug von Zürich Richtung Kappel zu fahren und ja, wie soll ich sagen, diese Zeit zu nehmen als das, was sie ist und das, was ich da mache.
Kappel hat einen wunderschönen Klostergarten. Im Moment ist der Rosmarin etwas gewuchert. Ich weiß nicht, ob das sich jetzt auch inzwischen wieder geändert hat, aber er ist vielfältig und toller Gewürz- und Kräutergarten. Wir haben jetzt auch erfahren, dass der neue Leiter vom Kloster Kappel bei den Hühnern ausmistet. Und du hast gesagt, wenn Leute das wünschen, dann sprichst du ein Gebet und ich wünsche mir das jetzt.
Dass ich ein Gebet spreche?
Ja.
Und für wen oder für was?
Soll ich ganz groß für die Welt oder soll ich sagen für uns, für unsere Zuhörenden?
Wie du möchtest. Weißt du, wenn ich in einem Gespräch bin, frage ich das. Wenn ich bei einer Familie bin, frage ich das. Oder wenn ich in einem Gottesdienst bin, frage ich das. Und normalerweise sagen mir die Leute, ich wünsche mir ein Gebet für das und das und das und das. Aber gut. Kleiner, feiner Gott, der du hier bist, mitten unter uns und in uns, wir bitten dich für unsere Welt, für alles Leben, für alles, was kommt und geht, für alles, was da ist, für alles, was kommen möchte. Segne uns und durchflute alles mit deiner Liebe, damit wir sie erfahren und weitertragen. So beten wir im Namen dessen, der aufsteht und mit uns kommt. Amen.
Amen. Du hast auch verraten, was deine wichtigsten spirituellen Übungen im Moment sind, mit den Hühnern, mit dem Garten. Und gibt es noch was, was du da noch zu dem Thema anfügen möchtest?
Ja, im Frühling ist es manchmal auch hilfreich, dem Gras zuzuhören, wie es wächst, oder den Tulpen zuzuhören, wie sie zu blühen beginnen, oder den Vögeln, wie sie nervös werden und sich vermehren.
Sich Zeit lassen und nicht nur die Terminkalender-Einträge abarbeiten.
Genau.
Danke, lieber Andreas.
Danke dir.
RefLab.